Das Bekenntnis. Dieses Amt hat der Herr Jesus aufs Willigste unternommen. Um es auszuführen, wurde er unter das Gesetz getan und hat es vollkommen erfüllt. Er ertrug die schwersten Qualen unmittelbar an seiner Seele und die schmerzlichsten Leiden an seinem Leib, wurde gekreuzigt und starb, wurde begraben und blieb unter der Macht des Todes, sah jedoch keine Verwesung. Am dritten Tag auferstand er von den Toten, mit demselben Leib, in dem er gelitten hat, mit welchem er auch aufgefahren ist in den Himmel und dort sitzt zur Rechten seines Vaters und für uns eintritt. Und er wird wiederkommen, zu richten die Menschen und die Engel, am Ende der Welt. Westminster Bekenntnis, Kapitel 8, Abschnitt 4. Einleitung. In einem Satz, der so wenig Übergang duldet wie ein Felssturz, legt das Bekenntnis das ganze Werk des Mittlers vor uns hin. Wer Abschnitt 1 gelesen hat, weiß um den ewigen Ratschluss, in dem der Vater den Sohn zum Mittler erwählte, ehe die Welt gegründet war. Wer Abschnitt 2 kennt, hat das Geheimnis der Menschwerdung betrachtet, jenes unbegreifliche Geschehen, in dem der ewige Sohn in der Fülle der Zeit menschliche Natur annahm, ohne seine göttliche preiszugeben. Wer Abschnitt 3 durchschritten hat, hat am Jordan gestanden und gesehen, wie der Geist ohne Mess auf den Gesalbten herabkam und ihn zu seinem Amt ausrüstete. Doch nun, in Abschnitt 4, geschieht etwas anderes. Das Bekenntnis hält nicht länger inne, um einen einzelnen Aspekt des Mittlerwerkes zu entfalten. Es schreitet in einem einzigen langen Atemzug vom Garten Gethsemane bis zum letzten Tag, von der freiwilligen Übernahme des Amtes bis zur Wiederkunft zum Gericht. Es ist, als hätten die Westminster-Väter das ganze apostolische Kerygma in eine einzige Periode gepresst, und wer diesen Satz liest, liest das Evangelium im Telegrammstil. 13 Verben reihen sich aneinander, unternommen, getan, erfüllt, ertrug, gekreuzigt, starb, begraben, blieb, sah, auferstand, aufgefahren, sitzt, eintritt, wiederkommen, richten. Jedes Verb ist eine Station auf dem Weg, den der Sohn Gottes um unseretwillen ging, und keine Station hätte übersprungen werden können. Wäre er nicht unter das Gesetz getan worden, so stünden wir noch unter dem Fluch. Hätte er das Gesetz nicht vollkommen erfüllt, so fehlte uns die Gerechtigkeit. Wären die Qualen seiner Seele nicht wirklich gewesen, so wäre unsere Seelenpein ungetilgt. Wäre er nicht leibhaftig auferstanden, so wäre der Tod nicht besiegt. Säße er nicht zur Rechten des Vaters, so hätten wir keinen Fürsprecher. Und käme er nicht wieder, so bliebe die Weltgeschichte ohne Ziel und die seinen ohne Vollendung. Das erste Wort jedoch, mit dem dieser Satz anhebt, ist nicht ein Verb des Handelns, sondern ein Adverb des Herzens, aufs Willigste. Bevor der Mittler etwas tat, hatte er etwas gewollt. Und dieses Wollen war nicht der zögerliche Entschluss eines Sohnes, der dem strengen Vater nur widerwillig gehorcht. Es war das freie, ganze, ungeteilte Ja dessen, der gekommen war, den Willen des Vaters zu tun, und dessen Speise es war, das Werk dessen zu vollbringen, der ihn gesandt hatte. Hier, in der Willigkeit des Sohnes, liegt der Schlüssel zu allem, was folgt. Wer diese Willigkeit nicht versteht, wird das Kreuz nie verstehen. Wer sie versteht, dem wird selbst Golgatha zu einem Ort, an dem die Liebe herrscht. Die biblischen Grundlagen. Die Schrift gibt uns keinen einzelnen Text, der das Mittlerwerk in derselben Abfolge schildert wie das Bekenntnis. Was die Westminster-Väter taten, war, die zerstreuten Aussagen der Apostel und Propheten in einen geordneten Abriss zusammenzuführen. Jede Wendung, die sie wählten, hat ihren festen Grund in einem biblischen Zeugnis. Folgen wir den Fäden. Der Hebräerbrief legt dem ewigen Sohn Worte in den Mund, die mehr enthüllen als jede theologische Abhandlung. Der Verfasser zitiert den 40. Psalm und deutet ihn auf Christus, darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen, Gott, zu tun. Der entscheidende Ausruf lautet, siehe, ich komme. Es ist der Heroldsruf des Königs, der seinen Palast verlässt und sich auf den Weg macht. Der Sohn kommt nicht als Geschobener, nicht als widerwillig zum Dienst gepresster. Er kommt mit der ganzen Hingabe dessen, der nichts anderes will als den Willen des Vaters. Der Leib, der ihm bereitet wurde, ist die menschliche Natur, die er im Schoß der Jungfrau empfing. Der Wille, den er zu tun kommt, ist der Wille, der ihn ans Kreuz führen wird. Und er kommt selbst, kein Engel, kein Stellvertreter, kein Bote. Der Sohn. Dieselbe Willigkeit bezeugt der Herr mit eigenen Worten, aufbewahrt im Evangelium des Johannes, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Achten wir auf die innere Ordnung dieses Satzes. Der Vater liebt den Sohn, und der Grund dieser Liebe ist die Vollmacht des Sohnes, sein Leben hinzugeben. Das Kreuz erscheint hier nicht als tragisches Missgeschick, das einem hilflosen Opfer widerfuhr. Menschen nagelten ihn ans Holz, doch sie hätten ihn nicht berühren können, hätte er es nicht erlaubt. Die Soldaten, die ihn im Garten ergriffen, fielen zu Boden, als er sprach, ich bin's. Sie hätten ihn nicht fesseln können, hätte er nicht seine Hände den Stricken dargeboten. Niemand nimmt es von mir, das ist das Zeugnis des einzigen Menschen, der je lebte und dies wahrhaftig sagen konnte. Jeder andere Tod ist ein Einbruch, seiner war eine Hingabe. Das Bekenntnis schreitet von der Willigkeit zum Gesetzesgehorsam, und Paulus liefert den tragenden Text im Galaterbrief, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, erlöste, auf dass wir die Kindschaft empfingen. Der Ausdruck unter das Gesetz getan. Übersetzt das griechische Genomenon Hyponomon, einer, der unter die Rechtshoheit des Gesetzes gestellt wurde. Derselbe Sohn, der einst das Gesetz auf dem Sinai gab, unterstellt sich nun seinem Urteil. Er, der der Gesetzgeber war, wird zum Gesetzeshalter und stellt sich unter jede Forderung, die das Sittengesetz an die Nachkommen Adams stellt. Sein ganzes Leben, von der Beschneidung im Tempel bis zum letzten Atemzug am Kreuz, war ein einziges Erfüllen der Gebote. Der Mittler konnte kein Opfer für die Sünde darbringen, wenn er selbst ein Sünder gewesen wäre. Darum bietet sein tätiger Gehorsam jedes Gebot, das er hielt, jede Versuchung, der er widerstand, jede Pflicht, die er erfüllte, dem Vater eine Gerechtigkeit dar, die wir nicht besitzen, die aber denen zugerechnet wird, die durch den Glauben mit ihm vereinigt sind. Doch das Gesetz verlangte mehr als tätigen Gehorsam. Es verlangte, dass der Mittler den Fluch derer trage, die es gebrochen hatten. Das Leiden der Seele Christi wird nirgends dichter geschildert als bei Matthäus, der die Stunde von Gethsemane festhält, und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Das Wort »sagen« im griechischen Admonein beschreibt die Verwirrung eines Menschen, der nicht weiß, wohin er sich wenden soll, ein Entsetzen, das die Orientierung raubt. Betrübt bis an den Tod, Perilypos, heißt, von Trauer umzingelt, von allen Seiten von Gram umstellt. Kein körperlicher Schmerz allein kann solche Worte erklären. Es war das Entsetzen des Sündlosen, der die Sünde, die er zu tragen übernommen hatte, mit seinem heiligen Wesen berührte, das Zurückschaudern der Reinheit vor dem Fluch, den er für uns werden sollte. Lukas fügt das ärztliche Detail hinzu, und es war sein Schweiß wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Die medizinische Wissenschaft kennt das Phänomen der Hämatidrosis, das Austreten von Blut durch die Schweißdrüsen unter äußerstem seelischem Druck. Der Leib Christi zerbrach bereits unter einer Last, die ihn noch nicht einmal körperlich berührt hatte. Die leiblichen Leiden folgten, und das Bekenntnis geht mit einer Kargheit über sie hinweg, die ihre Wirklichkeit bezeugt, wurde gekreuzigt und starb. Kein Wort über die Geißelung, die Dornen, die Nägel. Die Väter setzten voraus, dass ihre Leser wussten, was eine Kreuzigung bedeutete. Was sie beschäftigte, war der theologische Sinn, den die apostolische Pfingstpredigt liefert, diesen Mann, der durch Gottes bestimmten Ratschluss und Vorsehung hingegeben war, habt ihr durch die Hände der Heiden an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat die Schmerzen des Todes aufgelöst, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Derselbe Tod war zugleich das verruchteste Verbrechen, das Menschenhände je verübten, und die bedachtsamste Tat, die göttlicher Ratschluss je verordnete. Es war unmöglich, auch in Dynaton, dass das Grab den Urheber des Lebens festhielte. Der Tod hatte keinen Anspruch auf einen sündlosen Menschen, und als der Lohn der Sünde vollständig bezahlt war, war die Macht des Todes zerbrochen. Das Bekenntnis hält fest, dass Christus unter der Macht des Todes blieb, jedoch keine Verwesung sah. Petrus legt am Pfingsttag den 16. Psalm aus und bezeugt, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Christus starb wahrhaftig und seine Seele trat in den Zustand der Toten ein. Aber sein Leib erfuhr nicht die Zersetzung, die der gefallenen Menschheit zukommt. Die Verwesung, die der Sünde folgt, konnte den Sündlosen nicht antasten. Paulus gibt die früheste geprägte Bekenntnisformel wieder, die er selbst empfangen hatte, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Die Wendung nach der Schrift besteht darauf, dass diese Ereignisse die Erfüllung eines Planes waren, der von Anfang an verkündigt worden war. Die Himmelfahrt bezeugt Markus, nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Das Sitzen zur Rechten des Vaters bezeichnet Ruhe und Herrschaft zugleich. Aber das Werk der Fürbitte geht weiter. Paulus fragt im Römerbrief, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Die Gegenwartsform Eintritt ist der Pulsschlag christlicher Heilsgewissheit. Christus ist nicht die ferne Erinnerung an eine abgeschlossene Transaktion. Er ist der lebendige Anwalt, der unablässig sein vollbrachtes Werk vor dem Vater darbringt, unablässig jede Anklage beantwortet, die das Gesetz, der Teufel und das Gewissen vorbringen können. Der Abschnitt schließt mit der Wiederkunft Christi zum Gericht. Petrus predigt im Haus des Cornelius und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Und die Engel verheißen bei der Himmelfahrt, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Der Jesus, der wiederkommt, ist derselbe Jesus, der auffuhr, der Gottmensch, an dem die Wunden noch sichtbar sind, die Male seines vollbrachten Werkes, die zu Beglaubigungen seiner richterlichen Vollmacht geworden sind. Dem Glaubenden sind sie die Siegel des Freispruchs. Dem Unbußfertigen werden sie die Beweise verspotteter Barmherzigkeit sein. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter haben diesen Abschnitt als einen verdichteten Ordo Salutis Christi entworfen, eine geordnete Zusammenfassung des Mittlerwerkes von der vorzeitlichen Willigkeit des Sohnes bis zu seiner eschatologischen Wiederkunft. Sie taten dies nicht im luftleeren Raum theologischer Spekulation, sondern im Kampf gegen Irrtümer, die das 17. Jahrhundert mit neuer Heftigkeit hervorgebracht hatte. Das erste Anliegen richtet sich gegen die socinianische Verkürzung des Werkes Christi. Fausto Socini und seine Anhänger leugneten die Präexistenz des Sohnes und betrachteten die Übernahme des Mittleramtes als den Entschluss eines frommen Menschen, ein vorbildliches Leben zu führen, ein Entschluss, der auch anders hätte ausfallen können. Das Bekenntnis antwortet mit dem gesteigerten Ausdruck aufs Willigste. Der Sohn war kein passives Werkzeug, das der Vater in das Mittleramt zwang. Er war ein tätiger, freiwilliger Teilhaber am ewigen Ratschluss. Der Vater zwang den Sohn nicht. Der Sohn bot sich an, und er bot sich mit der ganzen Zustimmung seines göttlichen Willens an. Das »Siehe, ich komme«, das der Hebräerbrief zitiert, meinte er mit der ganzen Unendlichkeit göttlicher Liebe. Die Willigkeit Christi ist kein nebensächlicher Zug seines Charakters. Sie ist der Grundton, der das gesamte Mittlerwerk durchklingt. Unter das Gesetz getan und hat es vollkommen erfüllt, in diesen beiden Satzteilen verdichtet sich die reformatorische Wiederentdeckung des tätigen Gehorsams Christi. Die mittelalterliche Theologie hatte die Genugtuung Christi fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt seines leidenden Gehorsams betrachtet, seines Sterbens am Kreuz. Die Reformatoren bestanden darauf, dass Christus dem Gesetz auf doppelte Weise Genüge leistete, indem er seine Gebote erfüllte, das ist der tätige Gehorsam, und indem er seine Strafe erlitt, das ist der leidende Gehorsam. Das Gesetz fordert vollkommene Gerechtigkeit von jedem Nachkommen Adams, Christus hat sie geleistet. Das Gesetz spricht den Fluch über jeden Übertreter, Christus hat ihn getragen. Beides wird dem Glaubenden zugerechnet. Die Gerechtigkeit, die du nicht erbringen konntest, wird dir geschenkt. Die Strafe, die du nicht zahlen konntest, ist für dich beglichen. Die Väter haben diesen doppelten Gehorsam in zwei knappe Glieder gepackt, aber wer die Unterscheidung übersieht, versteht die Rechtfertigungslehre nicht. Er trug die schwersten Qualen unmittelbar an seiner Seele, diese Wendung berührt einen Punkt, der selbst unter Reformierten umstritten war. Einige Theologen betonten, der lutherischen Überlieferung folgend, dass Christus nach seinem Tod buchstäblich in die Hölle hinabgestiegen sei und die Qualen der Verdammten erlitten habe. Die reformierte Tradition verstand die Wendung des Glaubensbekenntnisses hinabgestiegen in das Reich des Todes. Im Allgemeinen als Hinweis auf den Zustand des Gestorbens eins. Aber die Westminster-Väter bestanden ebenso nachdrücklich darauf, dass die Seelenqualen Christi wirklich und wesentlich waren. Der Schrei der Gottverlassenheit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War kein rhetorisches Schauspiel. Es war die wirkliche Erfahrung des göttlichen Verlassens eins, das die Sünde verdient. Was während jener 3 Stunden Finsternis geschah, war ein Geschehen zwischen dem Vater und dem Sohn, das kein endlicher Verstand zu ermessen vermag. Gekreuzigt, nicht das Allgemeinere, hingerichtet. Paulus stellt den Zusammenhang im Galaterbrief ausdrücklich her, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Die Art des Todes Christi war nicht willkürlich gewählt. Die römische Kreuzigung, so entsetzlich sie war, wurde zum Werkzeug, durch das der Fluch des Gesetzes sichtbar und öffentlich auf den Sündenträger übertragen wurde. Die Väter wählten ihr Wort, um die biblische Typologie des Holzes zu bewahren. Blieb unter der Macht des Todes, sah jedoch keine Verwesung, hier verweben die Väter Psalm 16 mit der apostolischen Auslegung. Sie behaupten beides, die Wirklichkeit des Todes Christi und seine Einzigartigkeit. Seele und Leib waren wahrhaft getrennt, und doch zerfiel sein Leib nicht. Die Bewahrung des Leibes Christi war nicht nur die Erfüllung einer Weissagung, sondern ein Unterpfand seiner Auferstehung. Der Tod hatte keinen Rechtsanspruch auf einen Menschen, der selbst keine Sünde hatte. Am dritten Tag auferstanden von den Toten, mit demselben Leib, in dem er gelitten hat, der Ausdruck, derselbe Leib. Richtet sich gegen die Lehre, die Auferstehung Christi sei rein geistig gewesen, sein Leib sei vergangen und sein Geist allein lebe weiter. Das Bekenntnis beharrt auf einer leiblichen, körperlichen Auferstehung. Das Grab war leer. Die Wunden waren sichtbar. Thomas dürfte sie berühren. Jesus aß gebratenen Fisch. Der Auferstandene war kein Gespenst, sondern derselbe Jesus, in derselben menschlichen Natur, nun verklärt und dem Tod nicht mehr unterworfen. Die Himmelfahrt und das Sitzen zur Rechten binden die gegenwärtige Tätigkeit Christi an sein vollbrachtes Werk. Die Rechte Gottes ist der Ort höchster Vollmacht. Aber sein Sitzen ist kein Ruhestand. Er sitzt als König und regiert alle Dinge für seine Kirche. Er sitzt als Priester und bringt unablässig die Wirksamkeit seines einmaligen Opfers dar. Die Fürbitte Christi ist weder ein neues Opfer noch ein Flehen, der Vater möge trotz seiner Gerechtigkeit gnädig sein. Sie ist die lebendige Darbringung des bereits dargebrachten Opfers, die fortwährende Zueignung seiner Wohltaten, die stete Anwaltschaft dessen, der jeder Forderung des Gesetzes genügt hat. Wird wiederkommen, zu richten die Menschen und die Engel, der umfassende Horizont ist kein Zufall. Christus wird alle Menschen richten, die Lebenden und die Toten. Aber er wird auch die Engel richten. Die gefallenen Engel, die in Ketten der Finsternis verwahrt werden, werden ihr endgültiges Urteil aus dem Mund dessen empfangen, dessen Werk sie zu vereiteln suchten. Kein Winkel der Schöpfung, kein Rang des Seins steht außerhalb seiner Gerichtsbarkeit. Derselbe, der sich zum Kreuz erniedrigte, ist der, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Theologische Tiefe. Die reformierte Überlieferung hat einen Reichtum an Betrachtungen zu den Themen hervorgebracht, die Abschnitt 4 in einem einzigen Satz verdichtet. 5 Stimmen mögen uns helfen, verschiedene Facetten des Mittlerwerkes zu erhellen. Heinrich Bullinger, der Nachfolger Zwinglis als Antistes am Zürcher Großmünster, hat in seinen Predigten immer wieder die Willigkeit Christi entfaltet. In der 2. helvetischen Bekenntnis, die von Zürich bis Genf, von Chur bis Schaffhausen angenommen wurde und bis heute zu den grundlegenden Bekenntnisschriften der reformierten Schweiz zählt, bekennt Bullinger, dass der Herr Jesus das Mittleramt aufs Willigste übernommen habe. Der Zürcher betont, dass diese Willigkeit nicht nur ein Satz in der Heilsgeschichte sei, sondern das Herz des Evangeliums. Wenn Christus sein Werk willig übernahm, dann wird er es nicht unwillig vollenden. Wenn er mit Freuden kam, das Gesetz zu erfüllen, dann wird er sich nicht mit Widerstreben derer annehmen, die unter dem Gesetz zerbrochen sind. Bullinger zieht die seelsorgerliche Folgerung mit der ihm eigenen Innigkeit, der Wille des Vaters und der Wille des Sohnes sind eins. Es gibt im Himmel keinen Widerstand gegen den bußfertigen Sünder. Was du auf Erden an Zögern und Zweifel in deinem eigenen Herzen spürst, hat im Herzen Gottes keine Entsprechung. Johannes Calvin hat in seiner Institutio die Einheit von Christi Tod und Auferstehung mit einer Kraft herausgearbeitet, die jedem Gläubigen den Grund unter die Füße stellt. Calvin lehrt, dass der Tod Christi ohne die Auferstehung unvollständig wäre und die Auferstehung ohne den Tod bedeutungslos. Im Tod sehen wir, wie die Sündenschuld bezahlt wird, in der Auferstehung sehen wir, dass die Bezahlung angenommen ist. Der Tod ist die Entrichtung des Preises, die Auferstehung ist die Quittung. Calvin fügt hinzu, dass Christus nicht als Privatperson starb und auferstand, sondern als das Haupt seines Volkes. Sein Tod ist unser Tod für die Sünde, seine Auferstehung ist unsere Auferstehung zu neuem Leben. Der Glaube, der diese Einheit ergreift, darf mit Paulus sprechen: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der Genfer Reformator verbindet die Lehre unmittelbar mit der Heilsgewissheit und dem täglichen Sterben des alten Menschen. Thomas Watson, der englische Puritaner, dessen Schriften zu den meistgelesenen Andachtsbüchern der reformierten Welt gehören, widmet der Fürbitte Christi eine Betrachtung von besonderer pastoraler Kraft. Watson fragt: Was tut Christus jetzt? Er sitzt nicht untätig im Himmel. Er tritt für sein Volk ein. Der Hohepriester des Alten Bundes betrat einmal im Jahr das Allerheiligste mit fremdem Blut, erschien kurz und kehrte zurück. Christus aber ist in das himmlische Heiligtum eingegangen mit seinem eigenen Blut und bleibt dort. Seine Gegenwart zur Rechten des Vaters ist der ewige Beweis, dass sein Opfer angenommen wurde. Und seine Fürbitte ist nicht ein allgemeines Gebet für die Welt, sondern ein bestimmtes Eintreten für die, die der Vater ihm gegeben hat. Watson tröstet den angefochtenen Gläubigen: Wenn deine eigenen Gebete schwach sind und kaum über die Zimmerdecke zu steigen scheinen, so wisse, dass Christus für dich betet, und sein Gebet ist nicht schwach. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, so wisse, dass er weiß, was du brauchst. Deine Gebete bedürfen seines Räucherwerks, um vor dem Thron zu bestehen, und er gibt es ihnen. Herman Bavinck, der niederländische Dogmatiker, lenkt den Blick auf das Wort vollkommen. Im Zusammenhang des Gesetzesgehorsams. Christus hat das Gesetz nicht teilweise erfüllt, nicht im Großen und Ganzen, nicht mit Abstrichen. Er hat es vollkommen erfüllt, nicht ein Gebot ausgelassen, nicht eine Pflicht versäumt, nicht eine Regung des Herzens gehabt, die dem Gesetz widersprochen hätte. Bavinck zeigt, dass diese Vollkommenheit der Grund der Ruhe für das geplagte Gewissen ist. Die Rechtfertigung geschieht nicht aufgrund einer Gerechtigkeit, die im Sünder selbst anfängt und allmählich wächst. Sie geschieht aufgrund einer fremden Gerechtigkeit, die außerhalb seiner liegt und ihm durch den Glauben zugerechnet wird. Diese fremde Gerechtigkeit ist die vollkommene Gesetzeserfüllung Christi. Bavinck spricht hier nicht als kalter Systematiker, sondern als Seelsorger, der weiß, dass nichts das Gewissen mehr peinigt als der Gedanke, vor Gott mit einer unvollkommenen eigenen Gerechtigkeit erscheinen zu müssen. Das Evangelium befreit von dieser Pein, indem es eine vollkommene fremde Gerechtigkeit darbietet. Gerhardus Voss, der in Princeton lehrende biblische Theologe, hat die eschatologische Spannung herausgearbeitet, die diesen Abschnitt durchzieht. Das Bekenntnis führt von der vorzeitlichen Willigkeit bis zur endzeitlichen Wiederkunft und verbindet so den Anfang und das Ende. Voss zeigt, dass das gesamte Mittlerwerk unter dem Vorzeichen des Schon und Noch nicht steht. Christus hat das Werk vollbracht. Christus sitzt zur Rechten und herrscht. Christus wird wiederkommen. Diese Spannung prägt das ganze christliche Leben: Vertrauen auf ein vollbrachtes Werk, Genuss einer gegenwärtigen Herrschaft, Erwartung einer zukünftigen Vollendung. Der Christ blickt zurück auf das Kreuz, empor zur Rechten des Vaters und voraus auf die Wiederkunft. Keiner dieser Blicke darf den anderen verdrängen. Wer nur auf das Kreuz blickt, übersieht die Herrschaft. Wer nur auf die Herrschaft blickt, verliert den Grund. Wer nur auf die Wiederkunft blickt, versäumt das Heute. Der ausgewogene Glaube umfasst alle drei. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lass die Willigkeit Christi die Art und Weise prägen, wie du zu ihm kommst. Viele Gläubige leben, als müssten sie einen widerwilligen Heiland zur Gnade überreden. Sie nahen sich dem Thron entschuldigend, zögernd, als fielen sie Christus zur Last. Aber das Bekenntnis lehrt, dass Christus deine Errettung aufs Willigste unternommen hat. Er musste nicht vom Vater überredet werden, er musste nicht durch deinen Ernst gewonnen werden. Der Wille, der beschloss, Fleisch zu werden, sich unter das Gesetz zu stellen, Qualen der Seele und des Leibes zu ertragen, gekreuzigt und begraben zu werden, das war ein williger Wille. Wenn du sündigst und umkehren musst, kommst du zu dem, der sein Blut aufs Willigste zur Vergebung der Sünden vergossen hat. Wenn du leidest und Trost brauchst, kommst du zu dem, der Gethsemane aufs Willigste ertrug, um ein barmherziger Hohepriester zu sein. Wenn du dem Tod entgegengehst, rufst du den an, der vor dir in den Tod ging und als dessen Überwinder herauskam. Lass das gesteigerte Wort seine Arbeit tun, er hat deine Errettung nicht widerwillig, nicht teilweise, nicht vorläufig unternommen. Er hat sie aufs Willigste unternommen, und was er aufs Willigste unternahm, wird er aufs Gewisseste vollenden. Zweitens, lass die Wahrheit, dass Christus unter das Gesetz getan wurde und es vollkommen erfüllte, dich von der Tyrannei der Selbstrechtfertigung befreien. Jeder Mensch außerhalb Christi steht unter dem Druck, eine Gerechtigkeit aufzubringen, die er nicht besitzt. Die natürliche Antwort ist, diese Gerechtigkeit selbst herzustellen, durch moralische Anstrengung, religiöse Pflichterfüllung, den Vergleich mit anderen. Aber das Gesetz verlangt Vollkommenheit, nicht gut genug. Und die bestürzende Nachricht des Evangeliums lautet, dass diese Vollkommenheit bereitgestellt worden ist. Christus wurde unter das Gesetz getan und hat es vollkommen erfüllt. Sein Gehorsam wird dir durch den Glauben zugerechnet. Die Gerechtigkeit, die du in einem ganzen Leben der Anstrengung nie erreichen könntest, wird als freies Geschenk gegeben, mit leeren Händen empfangen. Das bedeutet, du darfst aufhören zu leisten, aufhören zu schauspielern, aufhören mit dem erschöpfenden Versuch, eine Gerechtigkeit herzustellen, die der Prüfung standhält. Christus hat die Prüfung an deiner Stelle bestanden. Sein Gehorsam ist der deine. Das Gesetz, das einst vom Sinai donnerte, singt nun von Golgatha, weil der Gesetzgeber das Gesetz hielt, der Gesetzeshalter den Fluch trug und der Fluchträger aus dem Grab erstand und dies alles wird dem Konto jedes Sünders gut geschrieben, der sich auf ihn verlässt. Drittens, lass die Seelenqualen Christi deine Zuflucht sein, wenn geistliche Dunkelheit dich umfängt. Es gibt Zeiten, in denen Gott abwesend scheint, wenn das Gebet sich anfühlt, als spräche man in einen leeren Raum, wenn die Schrift flach daliegt, wenn das Empfinden der Liebe Gottes weicht. In solchen Zeiten liegt die Versuchung nahe, zu schließen, Gott habe dich verlassen. Das Evangelium erlaubt diesen Schluss nicht. Christus erlitt die Wirklichkeit, von der deine Erfahrung nur der Schatten ist. Sein Schrei der Gottverlassenheit war nicht der Schrei eines Menschen, der sich verlassen fühlte, es war der Schrei des Sohnes, der verlassen war, gerichtlich und wirklich, unter der Last der Sünde, die nicht die seine war. Weil er das Wesen der göttlichen Verlassenheit trug, wirst du nie mehr als ihren Schatten tragen. Der Vater, der sein Angesicht vor dem Sohn am Kreuz verbarg, wird sein Angesicht nicht vor dir verbergen. Die Finsternis, die du spürst, ist nicht die Finsternis des Gerichts, sondern einer Wolke, die vorüberzieht. Gott verließ seinen Sohn, um an dir zu halten. Gott gab den Geliebten preis, um die, die in dem Geliebten sind, niemals preiszugeben. Dies ist die innere Ordnung der Stellvertretung, und sie trägt, wenn jeder andere Trost versagt. Viertens, lass die Fürbitte Christi den Grund deiner Heilsgewissheit sein. Das Bekenntnis stellt die Fürbitte zwischen das Sitzen zur Rechten und die Wiederkunft, und diese Abfolge ist bedacht. Christus sitzt auf dem Thron als der, dessen Werk vollendet ist. Von diesem Thron aus tritt er für uns ein, nicht als Bittsteller, der einen unwilligen Richter anfleht, sondern als der Anwalt, dessen bloße Gegenwart beweist, dass der Fall gewonnen ist. Und er wird wiederkommen als der Richter, der an deiner Stelle gerichtet wurde. Wenn Christus für dich betet und er tut es, wenn du durch den Glauben mit ihm vereinigt bist, dann hängt dein Beharren nicht von der Festigkeit deines Griffs an ihm ab, sondern von der Festigkeit seines Griffs an dir. Er vergaß Petrus nicht, als Petrus ihn verleugnete, er hatte für Petrus gebetet, ehe die Verleugnung geschah, und Petrus wurde wiederhergestellt. Die Fürbitte Christi ist die fortwährende Beschäftigung seines erhöhten Lebens. Jeden Augenblick, ohne Unterbrechung, bringt der Sohn sein vollbrachtes Werk vor den Vater, und in dieser Darbringung wird jede Anklage zum Schweigen gebracht. Nicht, wer wird einmal für uns eintreten? Sondern, wer tritt jetzt für uns ein? Die Anwaltschaft Christi geschieht jetzt, während du mit der Sünde ringst, während du an deinem Stand zweifelst. Die Antwort liegt nicht in der Güte deines Glaubens, sondern in der Beständigkeit deines Hohenpriesters. Fünftens, lass die Wiederkunft Christi zum Gericht dich mit nüchterner Hoffnung erfüllen statt mit Furcht. Für den Ungläubigen ist Christus der Richter ein Schrecken, und das mit Recht. Für den Gläubigen aber, der mit Christus vereinigt ist, ist der Richter der Heiland. Die Hände, die die Waage der Gerechtigkeit halten werden, sind die Hände, die für deine Übertretungen durchbohrt wurden. Die Stimme, die sagen wird, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ist die Stimme, die rief, es ist vollbracht. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Christus als Heiland und Christus als Richter. Sein Gericht ist die öffentliche Rechtfertigung seines Heilswerkes, die Kundmachung vor aller Schöpfung dessen, was seit Grundlegung der Welt wahr ist, dass das Lamm, das geschlachtet ist, würdig ist. Lebe im Licht dieses Tages. Lass die Gewissheit der Wiederkunft Christi deine Prioritäten ordnen, deine Treuhänderschaft bestimmen, deine Liebe zu seiner Erscheinung wachsen. Der Mittler, der deine Errettung aufs Willigste unternahm, wird aufs Willigste wiederkommen, um sie zu vollenden. Sechstens, lass die Einheit des Mittlerwerkes dich lehren, das ganze Evangelium zu umfassen. Es ist möglich, das Evangelium auf einen einzigen Punkt zu verkürzen, das Kreuz ohne die Auferstehung, die Vergebung ohne die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung ohne die Heiligung, die Himmelfahrt ohne die Wiederkunft. Abschnitt 4 duldet solche Verkürzungen nicht. Das Evangelium ist eine Kette und jedes Glied hängt am anderen. Die Willigkeit führt zur Menschwerdung, die Menschwerdung zum Gesetzesgehorsam, der Gehorsam zum Kreuz, das Kreuz zur Auferstehung, die Auferstehung zur Himmelfahrt, die Himmelfahrt zur Fürbitte, die Fürbitte zur Wiederkunft. Wer ein Glied herausbricht, zerreißt die Kette. Der Glaube, der nur das Kreuz ergreift und die Auferstehung liegen lässt, ist ein halber Glaube. Der Glaube, der die Vergebung empfängt und die Heiligung ablehnt, ist ein verstümmelter Glaube. Der Glaube, der auf die Fürbitte vertraut und die Wiederkunft vergisst, ist ein kurzsichtiger Glaube. Das Bekenntnis lädt dich ein, das ganze Werk des ganzen Christus zu umfassen, so wie eine Braut den ganzen Bräutigam umfasst und sich nicht mit einem Teil von ihm begnügt. Christus hat sich dir ganz gegeben. Gib dich ihm ganz. Gebet. Herr Jesus Christus, eingeborener Sohn des Vaters, der du das Amt des Mittlers aufs Willigste unternommen hast. Wir beugen uns vor dir in Anbetung, denn deine Willigkeit übersteigt unser Begreifen. Du wurdest nicht gezwungen, du warst nicht widerstrebend. Von Ewigkeit her hast du gesprochen, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun, und als die Zeit erfüllt war, kamst du, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, um uns zu erlösen, die wir unter seinem Fluch standen. Wir bekennen, dass wir deine Willigkeit zu gering geschätzt haben. Wir sind zu dir gekommen, als müsstest du zur Gnade überredet werden, da du doch gnädig warst von Ewigkeit her. Wir haben gefürchtet, unsere Sünden hätten deine Geduld erschöpft, da du doch die volle Last dieser Sünden am Holz getragen und mit der Genugtuung des vollendeten Werkes gerufen hast, es ist vollbracht. Vergib uns unsere kleinen Gedanken von deinem großen Herzen. Weite unser Vertrauen in deine willige Liebe. O du, der du die schwersten Qualen an deiner Seele ertrugst, wir bringen dir die Qualen unserer eigenen Seelen, die Schuld, die uns verfolgt, die Scham, die uns verstummen lässt, die Ängste, die uns in der Nacht heimsuchen. Du weißt, was es heißt, betrübt zu sein bis an den Tod, von Gram umstellt ohne Ausweg, zu schreien und den Himmel stumm zu finden. Und weil du es weißt, kannst du uns beistehen. Triff uns in den Tiefen, in denen wir uns befinden. Sprich Frieden dem Gewissen zu, das noch die Anklagen des Gesetzes hört. Erinnere uns daran, dass das Gesetz erfüllt, der Fluch getragen, die Schuld bezahlt ist und nichts mehr übrig bleibt, das denen zur Last gelegt werden könnte, die in dir sind. O auferstandener und aufgefahrener Herr, der du sitzest zur Rechten des Vaters und für uns eintrittst, wir lehnen uns an deine gegenwärtige Anwaltschaft. Wir vertrauen nicht auf die Kraft unseres Glaubens oder die Beständigkeit unseres Wandels, sondern auf die Beständigkeit deines priesterlichen Werkes. Du lebst alle Zeit, um für uns einzutreten, und weil du lebst, werden auch wir leben. Lass deine Fürbitte unsere Zuversicht sein, wenn unsere Gebete stocken. Lass deine Gerechtigkeit unser Fürsprech sein, wenn unsere eigene Gerechtigkeit versagt. Lass deine Wunden unsere Antwort sein, wenn der Ankläger seine Beschuldigungen vorbringt. O kommender Richter, schenke uns Gnade, in Bereitschaft für jenen Tag zu leben. Lass die Hoffnung auf dein Erscheinen unsere Herzen reinigen und unsere Schritte lenken. Wir fürchten dein Kommen nicht, denn du bist unser Heiland, ehe du unser Richter bist, und das Urteil, das du sprechen wirst, ist auf Golgatha besiegelt. Bewahre uns wachsam, bewahre uns treu, bewahre uns im Verlangen nach dem Tag, an dem der Glaube dem Schauen weichen wird und wir dich sehen werden, nicht in Niedrigkeit verhüllt, sondern in Herrlichkeit offenbart, das Lamm auf dem Thron, würdig, zu empfangen alle Segnung und Ehre und Macht in Ewigkeit. Dir, o Christus, mit dem Vater und dem Heiligen Geist, dem einen Gott, sei alles Lob und alle Herrschaft, jetzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.